Mirko, in welcher Filmwelt würdest du am liebsten Silvester feiern?
Okay, das ist eine ganz schön abstrakte Frage. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Also, ich könnte mir vorstellen, in diesem Badehaus von Chihiros Reise ins Zauberland, wenn da diese ganzen Götter abchillen und dann holt da jemand noch Firecracker dazu und macht da so ein total spektakuläres Feuerwerk und alle wuseln durcheinander, so ein großer Truthahn wird reingetragen oder so ein Spanferkel. Und man kann so richtig schlemmen und eskalieren. Ich glaube, da könnte man gut, und natürlich sich nachher im Spa erholen. Ich glaube, da könnte man gut Silvester feiern. Ja. Und du? Du fragst so, als hättest du schon die perfekte Antwort dafür.
Nee, habe ich auch nicht. Ich habe mir die Frage selber gestellt und dachte, keine Ahnung. Ich habe immer das Bild von den Ewoks vor Augen, die auf Endor feiern, wenn der Todesstern in Episode 6 bei Star Wars explodiert. Und das sieht dann ja am Himmel auch so aus, als gäbe es einfach ein riesiges Feuerwerk. Und dann kommt noch
Ja.
dieser John Williams weirde Soundtrack, den er da komponiert hat für,
Du.
ja, für diese Ewok-Party. Ich glaube, da hat man eine good time. Ich meine, zu dem Zeitpunkt ist das Imperium ja auch kaputt. Da hat man ja auch was zum Freuen, dementsprechend. Und man muss keine Angst haben, dass es gleich um die Ecke kommt. Dementsprechend ist das, glaube ich, eine gute Wahl.
Ich muss mich nochmal kurz korrigieren. Ich habe gerade das Gangen-Party-Theme gesungen und nicht das Ewok-Party-Theme. Aber mit den Gangen Silvester zu feiern, mit Jar Jar Binks und Co., das wäre natürlich auch der totale Banger.
Ach, stimmt, aber jetzt habe ich auch das Film wieder im Kopf von diesen Trompeten. Ah, das ist aber auch ein toller Song am Ende von Episode 1. Anyway, Rausch, wir gehen rein in die Folge. Bald hören wir die Feuerwerke über unseren Köpfen knallen, Gläser klirren und im Fernsehen läuft Dinner for One. Same procedure as every year? Nein, kann ich da nur sagen, denn zum ersten Mal in der Geschichte von Rausch, das Soundtrack-Radio, feiern wir das Ende eines Jahres. Wir blicken zurück auf 12 Monate Soundtracks und auf bisher 5 Folgen Rausch. Wir haben geweint, uns im Herbst warm eingekuschelt, wir waren im Gym zusammen, haben Musical-Songs gesungen und sind letzte Folge in die 80er Jahre gereist. Aber wir haben noch gar nicht über Soundtracks geredet, die dieses Jahr erschienen sind. Allerhöchste Zeit, dass wir in die Gegenwart zurückkehren. Zeit für das Best of 2025 bei Rausch, das Soundtrack-Radio. Aber bevor wir über die Creme de la Creme des Jahres reden, Mirko, wir müssen einmal kurz noch Revue passieren lassen. Gab es einen Flop des Jahres für dich?
Ein Soundtrack-Flop?
Ja, ein Soundtrack-Flop, ein Film-Flop. Etwas, was in jeglicher Hinsicht enttäuschend war.
Also da fällt mir, ist ein bisschen unfair, weil so schrecklich war es auch nicht, aber es war irgendwie so ultimativ underwhelming. The Legend of Ochi. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast mit diesen Furby-Wesen. Sollte, glaube ich, so ein bisschen Ghibli-Realfilm sein. Spielt in dieser osteuropäischen Fantasieumgebung und ist mit Willem Dafoe und Helena Zengel in der Hauptrolle und ja, die müssen dann irgendwie diese kleinen Furby-Wesen retten, die, ich weiß gar nicht, irgendwie wieder vom Aussterben bedroht sind oder so. Und der hat auch noch so einen dreamy Soundtrack, der mit so Gremlin-Chören irgendwie arbeitet und ich glaube, ich fand das irgendwie, ich fand den Film total seltsam auf eine schlechte Art. Und der Soundtrack ist so übel bombastisch und gleichzeitig spürt man nichts. Und das ist, finde ich, immer eine schlechte Kombination. Ja, ich glaube, den würde ich picken. Hast du ein Lowlight?
Ja, und das muss Vaiana 2 sein. Also bei Vaiana 2 war ich im Kino und im Nachhinein fragt man sich so ein bisschen, warum. Das ist, als ich jetzt nochmal durch meine Liste an Filmen, Serien, was weiß ich, geguckt habe, die ich dieses Jahr gesehen habe, da habe ich geschaut und dachte, boah, Vaiana 2, ich habe schon komplett vergessen, dass ich den geguckt habe. Bei den anderen Sachen hat man immer noch mal so eine Szene vor Augen, aber Vaiana 2, da ist nichts hängen geblieben, filmisch nichts. Aber auch als ich im Kino saß, dachte ich schon bei jedem Song, das sind keine Banger. Das ist einfach nicht gut. Von daher hat mich das leider auch sehr enttäuscht. Nachdem ich den ersten eigentlich sehr mochte, da war ja der Soundtrack von Lin-Manuel Miranda, den ich eigentlich gar nicht so viel abgewinnen kann, aber ich finde, da hat er gekocht bei dem ersten.
Den zweiten hat er nicht orchestriert?
Nee, das hat ein anderes Team gemacht. Und das merkt man auch. Es ist irgendwie sehr Lin-Manuel Miranda-like, aber halt nicht gut irgendwie, sadly.
Das ist eine komische Idee.
Ja, Mirko, bevor wir jetzt in dein erstes Jahreshighlight einsteigen, hier nochmal der Hinweis an alle HörerInnen, dass es eine Playlist gibt, in der ihr all die Musik findet, die wir hier heute in der Folge hören, als auch Playlist natürlich für alle Folgen, die vorher kamen. Die findet ihr immer in den Shownotes, in der Podcast-Beschreibung. Und da könnt ihr fleißig mit uns mithören. Bei Spotify sind sogar die Sprechparts und Musikparts hintereinander aufgelistet. Bei anderen Apps müsst ihr ein bisschen hin und her springen, aber das kriegt ihr hin und dann macht der Podcast nochmal doppelt so viel Spaß. So, Mirko, und jetzt präsentiere es, das erste große Highlight deines Jahres 2025.
Ich wollte natürlich die komplette Bandbreite von Rausch abbilden und dachte, Filme, come on. Es war für mich sowieso ein bisschen ein schwieriges Kinojahr oder es war für mich schwierig, oft im Kino zu sein. Deswegen starte ich mit einem Videospiel, das ich allerdings selbst auch nicht gespielt habe, leider, weil mir die Konsole dazu fehlt. Ich habe mich noch geweigert, mir eine PlayStation 5 zuzulegen, weil ja dann früher oder später doch alles auf dem PC landet und ich bin einfach ein PC-Gamer by heart und by choice gedulde mich nun also noch ein bisschen, um endlich in die Welt von Death Stranding 2 abzutauchen. Ich mochte nämlich den Vorgänger sehr, sehr gerne. Ein Spiel von Hideo Kojima, dem großen Videospiel-Auteur, der sich auch gerne ganz nach vorne in seine Projekte schiebt. Und wofür er ebenfalls bekannt ist, ist, er hat einen extrem guten Musikgeschmack und ich habe durch seine Spiele, zum Beispiel auch durch Metal Gear Solid, extrem viel gute Musik kennengelernt. Death Stranding 1 ist dafür mich das absolute Leuchtturmprojekt, also jeder Track sitzt und in diesen Spielen geht es ja eigentlich darum, dass man die ganze Zeit nur als postapokalyptischer Postbote durch weite leere Landschaften läuft und dabei Musik hört. Also es gibt, wie bei Fallout oder so, quasi so eine Art Radio, dass du an- und ausschalten kannst. Und ein bisschen der rote Faden bei Death Stranding 1 war Musik von der Band Low Roar. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Der Künstler leider verstorben. Und jetzt in Death Stranding 2 wurde diese Rolle eingenommen von Woodkid, dem französischen Musiker Woodkid, den vielleicht die meisten aus der Vodafone-Werbung Run Boy Run kennen.
Run Boy Run.
Also die Werbung hat jetzt natürlich ein bisschen überreizt, will ich sagen. Trotzdem mag ich den an sich sehr gerne. Und jetzt hören wir den Opening-Track aus Death Stranding 2. Der hört auf den Namen Minus 61 von Woodkid. Und Leute, macht euch auf was gefasst. Das, was jetzt kommt, ist was ganz Besonderes.
Mirko, das war ein sehr epochaler Track. Ich bin durchaus schon vertraut mit Woodkid, bin da aber nie so ganz reingekommen in seine Musik. Das hat mir jetzt aber doch sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe direkt die Handlung vom ersten Death Stranding Teil im Kopf gehabt, den ich leider nie komplett durchgespielt habe. Das steht immer noch aus, obwohl ich das, was ich gespielt habe, immer sehr mochte. Und da geht es ja darum, dass es so eine postapokalyptische Welt gibt, die halt eben dieser Postbote versucht, nach und nach wieder zu verbinden. Und jetzt lese ich hier die Lyrics von diesem Song. Und es liest sich so ein bisschen so, als würde die Person bereuen, dass sie verbunden hat. Und ganz viele Zweifel haben, Zweifel am System, an allem, wie alles funktioniert, was soll sie noch tun? Das ist irgendwie ein ganz verzweifelter Track und dann gibt es ja gegen Ende noch diesen Chor und ich glaube, ich habe genug Duolingo-Japanisch jetzt gemacht. Wir haben ja zusammen eine Family Group, dass ich erkennen kann, dass da gezählt wurde. Und ich weiß gerade nicht, ob aufwärts oder abwärts, so viel Duolingo ist es dann doch nicht gewesen. Da kannst du mich ja gerne auch mal aufklären. Aber es klingt so ein bisschen wie so ein Countdown zur nächsten Apokalypse. Ganz toll, ganz melancholisch, hat mir sehr gut gefallen, erstmal.
Ich habe es ganz andersherum immer gelesen. Ich dachte, es ist eine Person, die merkt, dass sie sich so in seinen Zahlen vergraben hat und naja, vielleicht in diesem Wunsch zu übertrumpfen und groß zu sein und dann aber zu merken, ich kann nachts doch nicht schlafen, weil ich überhaupt nicht verknüpft bin mit der Welt. Ich sehe irgendwie, the water is rising, der Planet geht irgendwie dem Ende entgegen und man selbst sitzt da irgendwie oben in seinem Büro und schaut sich das aus dieser Vogelperspektive an und weiß gar nicht, wie man sich so dazu verhalten soll. Also ich finde, die Lyrics haben durchaus was Apokalyptisches, was ja voll gut zu Death Stranding auch passt. Ich sehe darin aber eher den Aufruf, sich wieder zu verknüpfen mit anderen, mit sich selbst. Aber deine Lesart finde ich auch schön.
Ich sehe halt diese Zeilen wie "Now the grid systems turned into traps." Und da denke ich halt schon irgendwie an diese ganzen Systeme, die man da in diesem ersten Teil angeschlossen hat. Und ich glaube, ich verbinde das natürlich aber auch ein bisschen mit der Werbekampagne von Death Stranding 2, weil das schon eine Sache ist, die ich schon mitbekommen habe irgendwie, dass halt einer der großen Selling Points war, dass Kojima gesagt hat, in der ersten Death Stranding-Iteration haben wir die Welt verbunden und in der zweiten frage ich mich, war das überhaupt eine gute Idee? Das hat er irgendwie mal bei so einem Promotermin gesagt und das schwirrte natürlich auch noch ein bisschen in meinem Kopf rum und als ich damit in den Song gegangen bin, hat der Song das so ein bisschen bestätigt.
Ah ja, verstehe. Ich finde, es ist ein total überwältigender Track und als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, also als Death Stranding 2 rauskam, wusste ich, ich kann es jetzt nicht sofort spielen und ich glaube, es ist auch nicht die Art von Spiel, wo ich mir gerne ein Let's Play angucke, weil es dann doch etwas ist, das ich gerne selbst erleben möchte, aber ich wollte unbedingt sofort die Soundtrack-Playlist auf Spotify mir anhören und das war auf einer langen, langen Autofahrt von Deutschland nach Montenegro auf dem Balkan und da fährt man so diese ganz lange kroatische Autobahn hinunter durch bergige, große Landschaften, endlos lange Tunnel. Also das ist wirklich irgendwie eine ganz ursprüngliche Landschaft, die man dadurch quert, die total gut zu Death Stranding passt. Und dazu diesen Track zu hören, ich saß im Auto und ab während der Song spielte gedacht, wow, was für ein geiler Track. Und das war dann für mich auch so ein bisschen der Autofahr- und Urlaubstrack dieser Zeit, dieses Urlaubs. Ja, ich finde, es ist eine Musik, die auch total Landschaft beschwört. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das ist so, der ist so ganz weit irgendwie. Der ist so das Cinemascope der Musik.
Ja, das ist bei Woodkid aber auch irgendwie immer so. Also alles, was ich von Woodkid kenne, hat irgendwie dieses ganz... Nee, du hast es schon ganz gut beschrieben. Ich krieg's gar nicht besser hin, ich werde es gar nicht versuchen. Aber das ist schon ein Charakter, den irgendwie Woodkids Musik immer für mich hat. Und wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, wie du da mit dem Auto in den Urlaub fährst, kann ich mir auch vorstellen, wie viel schöner und auch irgendwie fröhlicher der Track klingen kann. Je nachdem, in welcher Umgebung man gerade ist. Wenn ich mir jetzt dazu vorstelle, dass man so durch sehr kahle Landschaft läuft, wie es manchmal ja auch bei Death Stranding der Fall sein kann, dann hat der Song ein bisschen was Melancholischeres, aber wenn ich mir vorstelle, man fährt so bei Sonnenschein irgendwie in Urlaub, dann kann der was total Befreiendes haben und gar nicht so Schweres, sondern eher was Losgelöstes, glaube ich.
Er hat mich schon eingeschüchtert irgendwie. Also ich finde, das ist die Natur, die hier beschwört wird, die ist jetzt auch nicht so verkitscht. Die ist nicht so schön in dem Sinne. So. Die macht einem schon auch ein bisschen Angst oder macht einen zumindest ehrfürchtig. So etwas Erhabenes, das ist vielleicht das richtige Wort. Es ist so ein bisschen zwischen Gut und Böse. Es ist einfach so. Es ist einfach da. Es ist da und es ist groß. So wie das Jahr 2025 eben wie einfach da war und viel Schreckliches und viel Schönes beinhaltete. Und am Ende des Jahres sagt man sich dann, na gut, it is what it is. Und das hat für mich auch irgendwie dieser Track und dieser japanische Chor, den wir im Hintergrund hören, das ist der Suginami Junior Chorus. Und Woodkid selbst hat dazu gesagt, er wollte den Chor eigentlich nicht einsetzen, um Positivität in diesen Song zu bringen, sondern als er es dann zusammengemischt hat, hat er festgestellt, sie kommentieren einfach nur. Sie sind irgendwie neutral, sie sind da. Und er wollte, dass der Track auch endet mit dem Chor, denn er war zu dem Zeitpunkt 37 Jahre alt, spricht hier über die großen Veränderungen in der Welt und wollte die letzten Worte des Tracks auf jeden Fall den Kindern überlassen und nicht sich selbst. Und das finde ich eine ganz schöne Idee.
Ja, aber weißt du, was die singen? Die singen doch Zahlen, oder?
Also ich meine zumindest eine 30-Tage zu haben, wenn mein Duolingo mich nicht trübt. Ich habe vorhin noch versucht, es herauszufinden. Es war, ich habe es nicht herausgefunden. Ich denke aber auch, der wird gezählt. Vielleicht ja bis zur minus 61 runter.
Ja, wir können ja auf jeden Fall euch aufrufen, falls ihr Duolingo Japanisch habt und verstanden habt, was da gezählt wird. Schreibt es doch gerne bei Spotify in die Kommentare. Bei Spotify gibt es nämlich eine Kommentarfunktion, habe ich jetzt bemerkt. Da könnt ihr immer fleißig drunter schreiben, wenn ihr Anmerkungen zu einem gewissen Song habt und wie der euch gefallen hat. Das könnt ihr ja mal gerne tun, wenn ihr uns über Spotify hört. Ansonsten würde ich jetzt aber mal in den nächsten Track reinstarten, Mirko. Ist das in Ordnung? Bist du gespannt, was ich dir da zu liefern habe?
Na klar.
Ich habe einen Song mitgebracht aus einem Film, den du vielleicht hier nicht erwartet hättest. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich diesen Film in einer Best of 2025 Folge hier repräsentiere, aber es ist der neue Superman-Film von James Gunn und darin gibt es einen ganz tollen Song von Iggy Pop und den Teddybears und der heißt Punk Rocker und den hören wir jetzt.
Ich liebe den!
Was? Du kennst den schon? Das ist ja skandalös.
Yes, I'm a Punk Rocker, yes I am. Ist das der?
Ja.
Ich habe gerade gemerkt, dass dieser Track schon länger in meiner Spotify-Playlist war und merke jetzt erst, dass dahinter steht, es featured in Superman. Ich hätte es also ahnen können, ich habe es aber irgendwie vergessen oder verdrängt oder einfach nicht gelesen. Jetzt die Lyrics mir aber nochmal anzuhören, also I'm bored of being God, I'm bored with looking good. Das passt natürlich eigentlich doch als ironischer Kommentar auf Superman ziemlich gut und James Gunn ist, finde ich, sowieso ein Regisseur, der total guten Musikgeschmack auch hat. Also den Soundtrack von Super finde ich super. Hab den Superman-Film allerdings nicht gesehen. Ich bin gespannt, was du mir jetzt erzählst, wie der Track, den ich sehr, sehr liebe, da eingesetzt ist.
Ja, also im neuen Superman-Film von James Gunn, wie du schon sagtest, begleiten wir Superman, a.k.a. Clark Kent, who would have thought, und seinen Hund Krypto. Und die kämpfen gegen Tech-Gigant Lex Luthor. Wer hätte es ahnen können, dass der Erzfeind da auch mal auftaucht. Und gegen einen ganz kriegerischen Präsidenten. Und wir begleiten ihn außerdem beim Retten von Menschen. Und in einer ganz tollen Szene rettet er auch ein Eichhörnchen. Das ist ein ganz toller Moment. Und über dem ganzen Film, ich gehe jetzt gar nicht so in die verworrene Handlung rein, über dem ganzen Film schwebt so ein bisschen die Botschaft, Kindness, Empathie ist cool. Und das Ganze ist so ein kleines Plädoyer für die Menschlichkeit. Und der ganze Film kommt überraschend politisch daher, aber auch sehr spaßig daher. Ich muss ja sagen, dass ich Superhelden-Kino nicht mehr viel abgewinnen kann. Ich war hier aber doch irgendwie ganz neugierig, weil ich nach der ganzen Tristesse, die diese Zack Snyder DC-Universums-Sache übers Kino gebracht hat, gesehen habe, dass James Gunn ja schon ein bisschen versucht, den Spaß in diese Filme wieder zurückzubringen. Und ich bin eine Person, die auch irgendwie super viel DC-Comics in den Teenie-Jahren gelesen hat. Und ich finde es immer ganz lustig, wenn so Leute sagen, oh ja, dieser Film ist näher an den Comics dran, weil ich mir dann immer so denke, Honey, es gibt so 100.000 verschiedene Comic-Iterationen von Superman, welche meinst du? Es gibt für jede Stimmung eine. Aber dieser Film ist schon ein bisschen nah an den Superman-Comics, die ich gerne mochte. Und dementsprechend konnte ich damit schon gut was anfangen und in einer ganz schönen Szene gegen Ende des Films lächelt Superman so in die Kamera herein und dann kommt als Needle Drop der Refrain "Cause I'm a Punk Rocker, yes I am", weil Kindness ist cool und das ist voll Punk Rock und das ist natürlich ein bisschen on the nose und es kann sehr schnell als cringe irgendwie gelesen werden, aber ich finde das sehr charmant und diese Songzeile gegen Ende, I'm listening to the music with no fear, you can hear it too if you're sincere, die beschreibt das irgendwie ganz gut. Der Film ist so sincere irgendwie mit all dem, was er sagt und meint all den Spaß und all die Emotionen, die er hat, wirklich einfach so herzlich ernst und ist so unironisch, obwohl er auch lustig ist. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen und deswegen habe ich den Song richtig mit mir getragen, die letzten Monate, seit ich den gesehen habe.
Es ist natürlich eigentlich irgendwie ein bisschen dramatisch, in einer Welt sich zu befinden, in der Kindness als Punk gilt. Also quasi das gegen den Mainstream, das sich auflehnen, das zu sagen, nein, ich mache es anders, ich bin einfach mal nett. Und ich würde jetzt sagen, ich kenne mich mit Superman-Comics überhaupt nicht aus und habe nur diesen komischen Film mit Kevin Spacey gesehen und dann halt den Zack Snyder-Interpretation. Aber Punk war jetzt auch nicht das, was ich mit Superman so verbinde. Das ist ja eigentlich schon so von allen Superhelden so der sleekeste. Der mit der schmierig rübergegelten Haartolle. Der eigentlich keine Fehler hat, außer eben das Kryptonit. Und selbst das ist ja nur aus dramaturgischen Gründen wichtig, aber jetzt nichts im Charakter von Superman. Er ist halt einfach super. Und ihn jetzt aber quasi in diese, mit diesem Track, in diese eigentlich bin ich der Unangepasste, zu packen, das finde ich eigentlich interessant und scheint ja zur Message des Films auch zu passen. Also ich habe eigentlich ein bisschen Bock, auch nach diesem Jahr, auf Positivität, auf positive Ausblicke. Also muss ich mir vielleicht mal an einem dunklen Weihnachts-Zwischen-den-Jahren-Tag den Superman nochmal geben, um mich so ein bisschen mit neuer Energie ins 2026 zu schieben.
Ja, das ist ein Film, der gute Laune macht. Es ist, also, der hat natürlich auch so ein bisschen Sachen, die ich allgemein an Superheldenfilmen irgendwie heutzutage bemängeln würde, aber gleichzeitig hatte ich wirklich Spaß mit dem. Er macht wirklich gute Laune und ich weiß nicht, es gibt so eine Szene, die, glaube ich, 10 Minuten geht, die einfach nur ein Dialog zwischen zwei Leuten ist, relativ am Anfang des Films. Und während ich das guckte, dachte ich so, wow, ich habe lange nicht mehr in so einem Film einfach so zwei Leute interessant miteinander reden sehen. Und ich weiß, the bar is very low, wenn das jetzt schon irgendwie als herausragendes Merkmal gilt. Aber nichtsdestotrotz war die Szene auch gut geschrieben. Ich kann dem wirklich sehr viel, sehr, sehr viel abgewinnen und würde dir den auf jeden Fall ans Herz legen für die Good Vibes, die du mitnehmen kannst ins Jahr 2026. Auf jeden Fall. Ja, und man kann noch kurz was zu Iggy Pop und den Teddybears sagen vielleicht. Die Teddybears, das ist so eine schwedische Band, die wohl erst Hardcore-Punk-Musik gemacht hat. Und dann sind die aber in alle möglichen Genres abgedriftet. Von Rap zu Dancehall, Reggae, Chiptune, alles dabei. Und auf dem Track haben sie halt Iggy Pop gefeatured. Und der ist ja eine Rocklegende und wird ja auch Godfather of Punk genannt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses I'm bored with being God halt eben auch eine Anspielung daran ist. Und man kennt ihn natürlich als Solo-Artist, aber auch mit seiner Band The Stooges und unter anderem durch seine Beziehung zu David Bowie. David Bowie hatte ja Iggys erstes Album damals produziert und Bowie hat später einige Songs von Iggy Pop nochmal gecovert. Und ich finde den Song einfach echt so schön simpel und on point. Einfach eine good time.
Charlie, keine Folge vergeht hier, ohne dass du mir einen total interessanten Fun-Fact zu David Bowie beibringst.
Ja, das The Idiot heißt, glaube ich, das erste Album. Das war halt in den 70ern, da waren die halt beide in Berlin. Und das war ja in der großen Low Heroes Lodger Phase von Bowie. Da haben die da zusammen abgehangen und da hat er das auch produziert. Ja.
Und natürlich hat Iggy Pop auch totalen Einfluss auf die Filmmusikgeschichte. Also ich sehe hier gerade in meiner Playlist Search and Destroy von Iggy Pop und The Stooges auf dem Soundtrack von Die Tiefseetaucher von Wes Anderson. Ich glaube auch nochmal gefeatured dann in einem Cover im genialen Sucker Punch von Zack Snyder. Dann auch hier der Credits-Song von Good Time von den Safdie Brothers, The Pure and the Damned. Auch ein extrem genialer Song. Dann natürlich Passenger aus Trainspotting. Und jetzt hier in Superman von James Gunn. Und bestimmt noch viele, viele andere, die ich jetzt nicht aufgezählt habe.
Es ist gute Musik. Iggy Pop macht gute Musik. Und ich kann auch, kurzer Fun Fact, noch droppen, dass Iggy Pop auch einen ganz tollen Instagram-Kanal hat für seinen Papagei, den er hat. Und da sieht man ihn täglich mit seinem süßen Papagei chillen. Falls ihr darauf Lust habt, den kann man auch ausfindig machen. So, aber Mirko, lass uns bei den Filmen bleiben. Was? Oder vielleicht auch bei den Serien.
Ich würde gerne noch ein bisschen was über den Papagei erfahren. Also...
Ja, der ist auch süß. Ich pack den Link zum Profil
in
die
Shownotes. Nice.
So.
Ich habe uns als nächstes mitgebracht einen echten Herzschmerz-Song. 2025 war für mich irgendwie auch so ein bisschen so ein melodramatisches Jahr. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man sich so ein bisschen melodramatisch fühlt, dann, also ich persönlich muss das channeln mit Musik, sonst geht es nicht. Das ist wie so ein Schlüssel, der so das Schlüsselloch meines Herzens oder Gehirns oder Nervensystems aufschließt. Und dann geht es, dann fließen die Gefühle. Den Track, den ich mir ausgesucht habe, der kommt aus dem Film Partenope von Paolo Sorrentino. Ein Film, der viel Hate bekommen hat. Darauf gehe ich vielleicht gleich noch ein. Er heißt Era già tutto previsto. Es war alles vorherbestimmt. Von Riccardo Cocciante. Und ich würde dir und euch empfehlen, die Szene dazu anzugucken. Die gibt es auf YouTube. Da hört man den Song von Anfang bis Ende. Es ist für mich eigentlich die beste Szene, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Haltet die Taschentücher bereit.
Mirko, das war ein richtiger Schmachtschinken. Also da wurden die ganz großen Gefühle ausgepackt und noch halb die Stimmbänder mit ruiniert. Ich bin sehr beeindruckt und ich habe natürlich jetzt auch, wie du es dir gewünscht hast, die Szene mitgeguckt mit diesem Trio, was sich da trifft, mit dieser Dreiecksbeziehung, die wir da beobachten. Und am Ende verschwinden zwei hinter dieser kleinen Mauer. Und ich dachte, oh Gott, war das alles nur ein Traum von dem einen? Aber nein, dahinter geht es anscheinend noch ein wenig zur Sache. Ich bin sehr gespannt, ob es fühlt sich ein bisschen an, als wäre das so das Ende eines Films. Aber vielleicht ist es auch nur so das Ende vom zweiten Akt, bevor dann noch alles aufgelöst wird. Mirko, kläre mich auf. Was hat es mit diesem schmachtigen Song auf sich?
Es ist eher das Ende vom ersten Akt. Also wir sehen da die titelgebende Partenope, die mit ihrem Bruder Raimondo und Sandrino, dem Sohn der Hausangestellten in ihrer Villa, ja, tanzt. Und irgendwie der Vibe ist schon ein bisschen seltsam zwischen Raimondo und Partenope. Also es gibt so inzestuöse Anbandelungen da, aber so ganz will niemand diesen Schritt gehen. Und gleichzeitig geht Sandrino den Schritt und ja, knutscht wild mit Partenope rum und ja, wie du schon sagst, es geht hinter der Mauer noch weiter. Was dann, ich glaube, das kann ich spoilern, weil es eigentlich quasi wirklich der Anfang des Films ist, im Selbstmord von Partenopes Bruder endet. Das heißt, retrospektiv ist das eigentlich eine ziemlich dramatische Szene, die wir hier sehen. Aber es ist auch eben dieser kurze Moment, in dem alles möglich scheint. Ja, dieser Trio-Tanz ist eigentlich ein Raum, in dem noch alles irgendwie offen ist. Und das Lied in den Lyrics spricht auch davon, dass es eigentlich in dem Moment vorherbestimmt war, dass die Dinge schlimm werden würden, dass sie einen anderen wählen wird. Und das Ganze wird von Riccardo Cocciante hier mit so viel echt gespürtem Herzschmerz rausgeschrien. Du hast es schon gesagt, man denkt eigentlich, das ist so ein bisschen der letzte Song, den man singt im Leben. Danach geht's nicht mehr, weil man dann einfach nicht mehr sprechen kann. Das finde ich aber ganz, ganz toll. Also es gibt ja dieses italienische Genre des Urlare, des Kreischens, des Schreiens. Mina wäre zum Beispiel eine der bekanntesten Vertreterinnen. Ich weiß nicht, ob das dazu zählt, aber also ich finde, die Voraussetzungen fürs Kreischen sind in diesem Song wirklich erfüllt. Und ich mag das einfach auch. Und ich brauche das manchmal auch einfach in Musik, nicht so diese Umwege zu gehen, sondern zu sagen, ich stecke jetzt hier alles rein, meine kompletten Emotionen. Ich sag's einfach, wie es ist. Ich kann nicht mehr. Mhm. Ich muss weinen. Ich muss schreien. Ich muss es rauslassen. das Lied muss sich bis ins Unendliche steigern und dann am Ende noch einmal die Melodie instrumental spielen, so, da bin ich komplett gebrochen. Also das, ich habe diesen Track so auf Repeat gehört, das war eine ganz spezielle Zeit und ganz spezielle Stimmung, in die dich das auch bringt, oder eine Stimmung, die auch aufgelöst werden kann, finde ich, durch diese Art von Musik. Und ja, für mich im Zusammenschluss mit dieser Szene ein ganz, ganz magischer, toller Moment und eine ganz große musikalische Entdeckung für mich, Ricardo Cocciante, dessen Album Sincerita von James Newton Howard produziert wurde. Und man kennt ihn auch unter anderem dafür, dass er im Italienischen bei Toy Story die Songs singt, die normalerweise von Randy Newman im Original übernommen wurden. Also diese Querverbindungen zum Kino gibt es da.
Ja, Mirko, jetzt musst du aber noch kurz Stellung nehmen, denn ich habe gerade parallel natürlich auf Letterboxd geguckt und dieser Film ist wirklich nicht gut angekommen und schlecht weggekommen bei allen Leuten, denen ich da so folge. Und er hat keine guten Bewertungen, aber du scheinst ihn sehr zu mögen. Was ist denn deine Perspektive auf den Film, dass du ihn so mochtest? Sollte ich ihn mir anschauen? Oder sagst du, es ist eigentlich nur so ein ganz individuelles, subjektives Ding, was ich da rausziehe? Weiß ich nicht, ob andere Leute was darin finden.
Also es ist halt so, Paolo Sorrentino könnte wahrscheinlich auf die Leinwand kotzen und ich würde mir das dann angucken, weil ich einfach so ein Sucker bin für seinen Style, für die Musik, für diese tollen, tollen Bilder. Er ist für mich auch so ein Musikvideoregisseur. Ich glaube wirklich, ich weiß es nicht, ich glaube wirklich, er hat die Musik wahrscheinlich zuerst und überlegt sich dann, ja, was könnte ich denn eigentlich mal wieder für einen Film machen? Weil das sind dann manchmal schon auch so Kalendersprüche, es sind auch eigentlich immer dieselben Themen, es sind immer irgendwelche Filme über die Vergänglichkeit der Schönheit, über das pompöse, bourgeoise Großstadtleben, das einen dann aber ganz zum Schluss ja doch irgendwie mit ganz viel Einsamkeit zurücklässt. Und in Partenope geht's um Partenope, die, also eigentlich ist der Pitch für den Film, was wäre, wenn du die schönste Frau der Welt wärst? Wie wäre dein Leben dann eigentlich? Und würde dich das wirklich so befriedigen? Und der Film dekliniert das dann an ganz vielen verschiedenen Stationen durch. Im Grunde komme ich aber da wirklich für die Form. Also ich weiß gar nicht, ob ich da inhaltlich so mega viel mitnehme. Aber es ist einfach immer für mich wie ein kleiner Italienurlaub mit toller Musik und so vagen Andeutungen von Gedanken, will ich es mal nennen. Also da gibt es Zitate in diesem Film, wo ich in dem Moment immer denke, oh ja, ich erinnere mich noch sehr genau daran, dass Gary Oldman, der in dem Film auch mitspielt, als ein schwuler wirklich? Autor, den Partenope trifft in so einem Hotelresort, dass der dann so sich zu ihr rüberlehnt und sagt, Liebe ist wie der Krieg, sie öffnet Türen. sie öffnet Türen wie der Krieg. Und dann so, aber so eine Minute später dachte ich, was, what the fuck, was redet er, worum geht's hier? Und das ist halt wirklich so, es kann einen quälen. Es kann einen quälen, dass jeder Satz so ein Bon Mot ist für so einen Kalender. Aber also ich bin past beyond this point. Ich mag wirklich alles, was Paolo Sorrentino macht. Ich habe sogar the Young Pope und The New Pope durchgesuchtet, was auch quasi das Ganze nur 10 Stunden lang ist. Ständig Leute, die sich Smart-Ass-Stuff an den Kopf werfen, der eigentlich keinen Sinn ergibt, je genauer man drüber nachdenkt. Aber dann kommt das Orchester rein, dann kommen die Schmachtfetzen, dann kommt tolle italienische Musik. Und davon gibt's auch auf dem restlichen Soundtrack von Partenope ganz viel. Auch wieder ein Fall von, ich habe zuerst den Soundtrack gehört und dann den Film gesehen, als er ins Kino kam. Eigentlich empfehlen würde ich ihn den nicht. Ich glaube, man kann den nur wirklich genießen, wenn man schon ganz tief drin ist im Game von Paolo Sorrentino. Aber wenn du die anderen Filme noch nicht gesehen hast, wenn du zum Beispiel La Grande Bellezza noch nicht gesehen hast, den, finde ich, den solltest du dir auf jeden Fall mal geben.
Okay, dann mache ich das. Und weißt du was? Ich gebe dir jetzt auch was. Ich gebe dir jetzt einen Song mit, den du, glaube ich, dieses Jahr nicht gehört hast. Und das ist meiner Meinung nach der beste Musikmoment des Jahres. Es handelt sich um einen Bluesong, aber es ist so viel mehr als ein Bluesong. Es geht natürlich um den
was,
Film.
Ich vermute schon was.
Sinners. Ja. Und den Song I Lie to You, gesungen von Miles Kenton.
Ach du liebe Güte, was war das denn? Also, ich weiß nicht, ob ich schon mal so viel Musik in einer Musik gehört habe. Wie soll ich es ausdrücken? Ich weiß nicht, die ganze Zeit, wenn ich denke, ah, okay, ich glaube, ich weiß, wohin die Reise geht, kommt sofort so die nächste Abbiegung, der nächste Drift in irgendwie ein anderes Genre, eine andere Instrumentalisierung. Ich denke, ich höre eine Stimme, plötzlich ist das eine E-Gitarre, die dann in so ein Autotune wechselt. Mm. Ich weiß gar nicht, woran ich bin. Es ist ja unglaublich. Also das ist ja unglaublich toll auch. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie eine Szene dazu aussehen soll. Ich sehe die ganze Zeit irgendwelche morphenden Bilder vor mir. Also der ist so ungreifbar, der Track. Also, aber auch wirklich toll. Ich habe am Anfang so mitgeschrieben, ah ja, interessant, klingt nach Klapperschlangen. Ah, okay, Gitarre geht total ab. Ah, ich kann gar nicht processen, was da abgeht. Warte, ist das R&B? Ah, jetzt ist Weltmusik. Oh, Gospelgesang? Gesang wird zu E-Gitarre? Also, es ist so die ganze Zeit. Das ist wie so eine Schlange, die ich so greifen möchte und dann schlüpft die so durch meine Finger. Ja, ganz besonders, ganz toll. Charlie, was, also toller Track.
Ja, ich habe gesagt, das ist der beste Musikmoment des Filmjahres. Und ich lüge nicht. Ich finde das wirklich aus vollstem Herzen. Und es ist aus einem Film, den du noch nicht gesehen hast. Und ich werde ihn dir jetzt schmackhaft machen, Mirko. Pass auf.
Musst du gar nicht. Ich will
ist ein Western. Nehmen. Gut, danke, dass du mir all den Drive genommen hast.
sorry, doch.
Nein.
Überzeuge mich.
Nein, du musst jetzt so tun, als würdest du ihn nicht sehen wollen. Ich überzeuge dich jetzt. Also, Sinners ist ein... ja, Sinners ist ein Western, aber auch ein Horrorfilm, genauer gesagt ein Vampir-Horrorfilm, in dem zwei Brüder, gespielt beide von Michael B. Jordan, in ihre Heimatstadt in den 30er Jahren zurückkehren und dort einen Juke-Joint aufmachen wollen. Das waren so Kneipen für POC-Menschen, vor allem schwarze Menschen, im frühen 20. Jahrhundert, also während der Sklaverei und nach Abschaffung der Sklaverei. Und das waren so deren Safe Spaces, die unter anderem auch eine riesige Rolle bei der Entstehung des Blues gespielt haben, weil dort halt immer ganz viele BluesmusikerInnen aufgetreten sind. Und am Abend der Eröffnung des Juke Joints der beiden Brüder werden sie von Vampiren angegriffen. Und der ganze Film lässt dann die Musik des Juke Joints und der schwarzen Kultur auf die Weiße treffen. Und wir hören dann zum Beispiel, wie die Vampire versuchen, die Menschen im Juke-Joint rauszulocken, indem so ganz gruselig inszeniert irische Volkslieder draußen performt werden. Und es gibt aber in der besten Szene des Films diesen Song. Und das ist eine One-Shot-Szene, in dem aus diesem einen Blues, der von einem recht jungen gespielt wird, noch viel mehr wird. Ein riesiges Fest von POC-Kulturen. Wir sehen dann auf einmal nicht nur einen Blues-Sänger, sondern die Kamera schwenkt und auf einmal ist da ein Gitarrist, der sich ins Bild lehnt und dann taucht auf einmal ein DJ auf und wir sehen und hören Rap, wir hören Funk, wir hören R&B, Rock'n'Roll, Trap, Gitarristen tanzen auf, MusikerInnen und TänzerInnen aus verschiedensten Kulturen kommen zusammen, treffen im Track aufeinander und in einer ganz surreal anmutenden Aufnahme. Ich war, als ich das gesehen habe, hin und weg und bin es immer noch, wie innerhalb des Tracks die ganze Geschichte dieser Musikkulturen aufgearbeitet wird und von einem ins andere transformiert. Magic. Der Soundtrack wurde von Ludwig Göransson gemacht, den wir ja unter anderem zum Beispiel für Tenet kennen, von Christopher Nolan, aber auch den Soundtrack von The Mandalorian. Oder Black Panther, kann sein, dass er den auch gemacht hat. Ja, ich glaube, er hatte den auch gemacht. Und der hat sich da auch mit einer ganzen Reihe an anderen Musizierenden, unter anderem natürlich viel Blues-MusikerInnen zusammengetan und diesen Soundtrack mit denen geschrieben und komponiert. Und ich finde, das ist wirklich unfassbar fantastisch geworden. Und nicht nur dieser Track lohnt sich, auch alle anderen von dem Soundtrack. Also, und der Film sowieso. Mirko, habe ich dich überzeugt?
Ja, Charlie, ich weiß gar nicht, was ich da noch weiter zu sagen kann oder soll. Ich bin total überzeugt. Ich wollte ihn auch vorher schon sehen. Jetzt will ich ihn natürlich noch mehr sehen. Ich finde die Prämisse total geil. Erinnert mich natürlich an From Dusk Till Dawn. Aber mit Musik, also K-Pop Demon Hunters trifft From Dusk Till Dawn. Das ist, ist der perfekte Pitch. Also du rennst mal wieder offene Türen ein. Ich sag's nochmal.
Die Türen sind eingerannt.
Die Türen, es gibt gar keine Tür mehr. Da sind nur noch so die Angeln. Nur noch der Rahmen. Das Türblatt ist verschwunden. Ich find's einfach cool. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll.
Ja, ich finde, wir müssen mal irgendwie so einen Sound etablieren, den wir immer einspielen können, wenn die Tür eingerannt wurde.
Dass man ja gut, aber
irgendwie
sie ist ja
so einen Rumsen hörst, dass wir einspielen können. Ach so, ja.
Sie ist ja offen,
aber so ein Windstoß Sound, ja. Vielleicht, weil ich so schnell reinrenne durch die Tür.
Mit aber Charlie, sollte es dir im neuen Jahr gelingen, mich von Elton John zu überzeugen, dann bin ich bereit, einen Soundeffekt an dieser Stelle einzusetzen.
Also ich muss sagen, nachdem du mir hier diesen Schmachtschinken eben abgeliefert hast, also mit dieser Stimme, die schon so halb tot zu sein scheint und nochmal die letzten Töne rauskriegst, da kannst du dich bei Elton John wirklich gar nicht mehr beschweren, selbst bei seinem Alterswerk. Das wollte
Problem
ich auch nochmal sagen.
Das ist nicht die Stimme. Naja, ein Thema für eine andere Sendung im neuen Jahr, würde ich sagen. Wir sind ja
Elton John Folge, ja, wollt ihr sie hören?
Nee, ich will sie nicht machen.
Schreibt es in die Kommentare auf Spotify oder auf Instagram. Wollt ihr die Elton John Folge?
Ich muss noch mal eben kurz fragen, Charlie. Wir sind hier gerade so ein bisschen über der Halbzeit drüber. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Wie fandest du eigentlich 2025?
War für mich ein wildes Jahr, weil sich einfach so mein Leben verändert hat. Also so, ich glaube, die meisten HörerInnen wissen ja, dass ich so non-binär bin und irgendwie mein Geschlechtseintrag wurde geändert, mein Name wurde sich geändert, ich bin umgezogen, ich habe so zwei neue Jobs und dementsprechend hatte ich gar nicht so viel Zeit, neue Filme im Kino zu sehen und habe sehr viel mehr alte Sachen nachgeholt. Neon Genesis Evangelion, viele David Lynch-Filme, die mir fehlten. Und hatte daran sehr, sehr, sehr viel Spaß. Aber die Sachen, die ich im Kino gesehen habe, haben mir meistens auch sehr gefallen, weil ich dann nur wirklich in Sachen gegangen bin, auf die ich richtig, richtig hyped war. Von daher war es ein wildes, transformatives Jahr, aber auch ein gutes.
Ja, du sagst schon das richtige Stichwort. Ich habe gehört, dass es astronomisch das Jahr der Transformation war, 2025. Und also zumindest muss ich sagen, im Privatleben und im Freundinnen- und Bekanntenkreis habe ich das irgendwie sehr, sehr stark gemerkt. Das fand ich schon wirklich suspicious, dass da irgendwas nicht stimmt. Vielleicht hängt es aber auch einfach mit so 30 Seiten zusammen. Ich weiß es nicht. Aufgrund dessen habe ich es auf jeden Fall, wie ich vorhin schon angedeutet habe, nicht so oft ins Kino geschafft. Aber einmal habe ich es, also mehr als einmal, aber ein bestimmtes Mal habe ich es auf jeden Fall ins Kino schaffen wollen, denn es ist eine Regisseurin, die ich sehr mag. Es ist Naoko Yamada, die ja allein auf weiter Flur ist als Anime-Regisseurin. Da gibt es nämlich nicht so viele von. Und ihr neuer Film The Colors Within kam ins Kino, hatte einen ganz, ganz kleinen Kinostart, also nur einen Tag hier in Leipzig, nur eine Vorstellung. Und da saß ich auch nur mit drei anderen Leuten drin. Es ist sehr, sehr Special Interest. Aber es ist ein Musikfilm. Es ist ein Film über die Gründung einer Band. Und wie das immer so ist bei Bandgründungsfilmen, wird am Ende ein Lied, das lange geprobt wurde, aufgeführt und Freunde und Familie sitzen im Publikum und ihre Augen gehen auf, weil sie merken, wow, diese Leute können Musik machen. Und genau diesen Track hören wir jetzt. Er heißt Amen, I'm Going Somewhere aus dem Film The Colors Within.
Oh, the Synthies. Oh, da kommt die Gitarre. Ich schnalle mich an, Mirko.
Ja, tu's.
Es geht los. Da hast du nochmal einen richtigen Banger rausgehauen. Da hast du einfach gesagt, 2025 endet mit einem absoluten Ultra-Hit. Richtig, richtig gut. Ich muss sagen, ich habe mir natürlich, während ich den Song gehört habe, natürlich die ganze Zeit so die Gesichter von den möglichen Verwandten oder Friends, die dann so im Publikum stimmen, während die Band auftritt, im Kopf gehabt, die dann so, oh wow, sich richtig so erstaunt angucken. Und es gibt diese eine Szene in Camp Rock, wo Mitchy auf ihre MitmusikerIn reagiert, die so ganz spacig eigentlich auch nicht so gut Keyboard spielt und sie sich so umdreht, so, wow, she's really good. Ja, und das hatte ich die ganze Zeit im Kopf, als ich diesen Song gehört habe. Und ich habe hier natürlich so ein bisschen, während ich im Sessel saß, abgedanced, weil es war einfach ein Hit. Was soll man da sonst zu sagen? Ich frage mich ein bisschen, ist es ein christlicher Hit? Ich lese Amen im Titel. Oder geht es um einen Charakter, der Amen heißt?
Nee, das Interessante ist, das Ganze spielt auf einer christlichen Schule, auf einem christlichen Internat in Japan.
Ah, und okay.
Wenn du jetzt schon irgendeine Assoziation hast von christliche Schule und Bandgründung, natürlich denkt man da an Sing Street und der Film provoziert diesen Vergleich jetzt nicht direkt, aber ich muss da immer total dran denken. Die Umgebung da ist auch ein bisschen freundlicher, die sind nicht ganz so schrecklich wie in Sing Street und das, was da gesungen wird, ist, ich habe es jetzt gerade hier nochmal nachgeguckt, eigentlich so ein bisschen gibberisch, also der Refrain ist Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Amen.
Einfach. Damit ist ja aber auch schon alles gesagt. Also was soll man da noch hinzufügen? Wir haben eben schon
Neptun
so ein bisschen
könnte man noch hinzufügen. Der fehlt nämlich. So.
Aber ist Neptun, war das nicht so ein Ding, den man irgendwann den Planetenstatus aberkannt hat?
Du meinst Pluto.
Ach so.
Der ist schon gar nicht mehr dabei.
Gut, dass wir. Ja, ich finde, wir sollten auch mal einen Astrologie-Podcast zusammen starten. Ich merke, da ist Potenzial in den letzten paar Minuten.
Ich würde sagen, lass uns bei Filmmusik bleiben. Exciting, exciting, I'm a planet, heißt es dann noch. Und yesterday's meal was warm somen noodles. Also es ist, ich meine, es sind ja halt auch, keine Ahnung, 13, 14-Jährige, die dieses Lied komponieren. Und ich finde irgendwie, das Besondere ist, man hört das Lied und von der Komplexität kann man das schon glauben. Also man kann glauben, dass Teenager den geschrieben haben. Natürlich auch, was die Lyrics angeht. Aber er hat so einfach diese Freude am Musizieren, das Musikantische. Und ist so einfach wie eingängig. Also ich kann jetzt schon voraussagen, alle, die das gerade gehört haben, das ist ein fieser, fieser Ohrwurm, der noch mit euch stucken bleiben wird. Außer Charlie, du überschreibst den gleich mit was Besserem, das könnte schon sein. Aber der ist schon richtig fies. Und in dem Film geht es um Totsuko, die eben auf dieser christlichen Schule ist und die den Special Skill hat, Menschen als Farben sehen zu können. Also sie kann quasi die Aura dieser Menschen sehen. Und als sie dann ihre Klassenkameradin Kimi sieht, hat die so eine ganz besondere Aura und sie weiß, ich will was mit der machen. Und behauptet dann, sie könnte, ich glaube, Piano spielen und verfängt sich damit in, ja, lass uns eine Band gründen. Und das passiert dann eigentlich recht unaufgeregt. Also ich fand den Film leider sehr, sehr träge. Er hat mir nicht besonders gut gefallen. Aber die Grundidee und diesen Song finde ich immer noch sehr, sehr schön.
Ich habe auf jeden Fall richtig Lust, wenigstens diese Endszene dann anzugucken, wo dieser Song gespielt wird. Die werde ich mir irgendwann nochmal reinziehen. Vielen, vielen Dank, dass du mir den gezeigt hast.
Und der Composer, kann ich noch schnell sagen, Kensuke Ushio, hat auch für Dan the Dan den Soundtrack geschrieben, für den Chainsaw Man Film, für Devilman Crybaby, das ich sehr schätze, und auch für den sehr süßen Netflix-Film Words Bubble Up Like Soda Pop. Also auch kein schlechter, würde ich sagen.
Oh nein, 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 nein. Words Bubble Up Like Soda Pop, Mirko, da müssen wir nochmal drüber reden.
Den findest du nicht gut?
Das ist ganz furchtbar. Nein, das ist der schlimmste Film. Aber das ist okay, Mirko. Ich schätze
so kurz vor Jahresende begebe ich mich nicht in dieses gefährliche Terrain. Das können wir wann anders machen.
Das machen wir. Ja, apropos gefährliches Terrain, Mirko. Ich entführe uns jetzt in sehr gefährliches Terrain. Es geht ins Weltall. Ich habe uns einen ganz spacigen Club-Banger mitgebracht aus wahrscheinlich der Serie des Jahres. Es ist natürlich Andor. Und ich weiß, Star Wars, ja, blöd, aber Andor. Und gleichzeitig ist das auch schon zu so einem Klischee geworden, dass man sagt, ja, Star Wars, aber Andor. Ich komme mir ein bisschen blöd dabei vor, aber gleichzeitig, es stimmt halt. Und wir hören jetzt einen ganz, 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 ganz tollen Track, der in der Serie während einer Hochzeitsfeier gespielt wird. Und dazu werden wir jetzt erstmal hier richtig abdancen. Und dieser Track
antizipiere gerade die ganze Zeit den Cantina-Song.
Nein, der Track heißt Niamos, mit Ausrufezeichen, in All Caps geschrieben, weil er so doll abgeht, Mirko. Da kann man sich gar nicht erwehren. Und es gibt den Chandrillion Club Mix, und den hören wir, von Nicholas Brittle und Brandon Roberts. Mirko, bevor du jetzt mit bestimmt einem Banger-Take zu diesem Track um die Ecke kommst, möchte ich hier noch eine Banger-Apology liefern. Words bubble up like soda pop. Ich habe ihn verwechselt mit einem anderen Film. Du hattest natürlich die ganze Zeit die besten Takes. Ich entschuldige
mich. Womit verwechselt?
Ich habe den mit A Whisker Away verwechselt. Und den finde ich ganz schlimm.
Ja, also ja, A Whisker Away. Ja, den habe ich ja ganz wieder vergessen.
Ja, ja. Dementsprechend, es tut mir leid. Du hattest natürlich wie immer vollkommen recht. Und jetzt möchte ich natürlich hören, wie fandest du den Track?
Ich finde es total erfrischend, mal Partymusik aus der Welt von Star Wars zu hören, die nicht klingt wie der Cantina-Song. Ich muss natürlich auch sofort denken an dieses Ungetüm von Lied aus Star Wars Episode 6. Dieser komische, what is it, Fusion Jazz Song, der von diesem komischen diesem CGI-Sockenpuppe da gesungen wird im Keller. Jenna Rocks heißt der, glaube ich, ja.
Ja, aber das ist toll.
Ja, es ist schon, ja, klar, aber es ist jetzt auch nicht so tanzbar, will ich mal vorsichtig sagen. Aber der hier, es gibt auch Clubs in der Galaxie offensichtlich. Das ist eine Frage, die ich mir zwar noch nicht gestellt habe, aber jetzt, wo ich es höre, denke ich, ja, wieso nicht mal Star Wars auch mit dieser Farbe ausmalen? Und gleichzeitig hat der aber mit diesem, ich weiß gar nicht, was das ist, so ein Chiptune-mäßiger Sound, der da im Hintergrund immer so dieses reinbringt, hat der ja trotzdem so ein bisschen so was Anderswältiges, Galaktisches irgendwie.
Ja, und er hat noch dieses ja. Oder irgendwie so, sowas klingt da auch immer noch im Hintergrund rein.
Ja.
Ich wollte auch noch mal singen.
Ja, doch. Nein, wirklich ganz toll. Und Nicholas Britell ist auch einer meiner Favorite Soundtrack Composers, muss ich sagen. Ich wusste gar nicht, dass der Andor auch so komplett durchkomponiert hat, beziehungsweise Partymusik für Andor. Aber Don't Look Up, The Big Short, Vice, If Beale Street Could Talk, Moonlight. Ich finde, das hat eigentlich immer irgendwas Interessantes und auch immer so ganz viel Musik mit so Drive. Gerade bei Vice, also das Musik, das ist meine, ich muss die Tram erwischen Musik so. Don't Look Up hat das auch so ein bisschen das Hektische, das Nervöse so, das steckt da ganz stark drin. Ja, aber hier, das ist einfach wirklich nur ein total ballernder Ballersong, den ich auch irgendwie so, als ich mir so vorgestellt habe, wie die Szene aussieht, da habe ich auch so Verfolgungsjagd drin gesehen. Eine Party, die zu einer Verfolgungsjagd wird. Ja, so irgendwie.
Du hast also Andor nicht gesehen. Wow, shame on you, aber
nein.
Dann muss ich es dir wohl jetzt wieder schmackhaft machen und die Tür aufstoßen. Andor, du hast wahrscheinlich schon sehr viel davon gehört, da begleiten wir...
War das das mit dieser, Katze?
Das kann jetzt nicht wahr sein, das ist wirklich, also bodenlos, Mirko. Andor ist... Wow, reichst du mir hier noch einen rein? Okay, also, es geht um Cassian Andor, den wir aus dem Star Wars Prequel-Film Rogue One kennen. Und wir begleiten ihn und verschiedene andere Charaktere, wie sie nach und nach versuchen, eine Rebellion gegen das Imperium in Gang zu bringen. Die Rebellion, die wir dann eben später in Star Wars beobachten. Und mittendrin ist noch neben Cassian Andor ein anderer Charakter, den wir aus den Prequels und der originalen Trilogie nur so als Nebenfigur, die hier und da mal auftaucht, kennen. Das ist Mon Mothma. Und Mon Mothma hat eine ganz, ganz tolle Szene in Staffel 2, in der realisiert sie, dass Tay, ein guter Freund von ihr, ihr bester Freund aus Kindertagen, sterben muss, um das Geheimnis der Rebellion zu wahren, weil er ihr ja so ein bisschen mit Erpressung droht. Und das Ganze findet auf der Hochzeit ihrer Tochter statt, einer arrangierten Ehe ihres Kindes, die auch immer noch ein Teenie ist und der sie tatenlos zusehen muss, gegen die sie auch nichts ausrichten kann. Und dann ist sie komplett verzweifelt von all den Opfern, die sie bringen muss, von all dem Verlust, die sie da erleidet. Alles nur in der Hoffnung, dass sich irgendwann all das Leid, was sie da erleidet, irgendwann lohnt und irgendwann Früchte trägt. Und dann besäuft sie sich auf dieser Party mit Space-Alkohol, mit ganz vielen Drinks und beginnt zu tanzen. Und das ist ein Song, der eben auf dieser Hochzeit spielt und auf einmal beginnt sie ganz losgelöst und vollkommen frei zu drehen auf diesen Dancefloor und sie tanzt jetzt auch keine Choreo oder sowas. Ja, so ganz ekstatisch. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Sie fliegt so umher und es ist ganz rührend und ganz niederschmetternd und ganz beeindruckend. Ein schlimmer Tiefpunkt für den Charakter, aber aus filmischer Hinsicht ein Höhepunkt der Serie. So viel kann man sagen. Ja.
Das klingt was ich in meinem Kopf überhaupt nicht ins Star Wars Universum schieben kann. Eine Szene, wo jemand betrunken tanzt, um die schlimme Situation zu überwinden, wegzutanzen. Ich finde irgendwie, das, was Star Wars so ist, das ist für mich so limitiert in meinem Kopf. Ganz, ganz schnell denkt man, ja, aber das ist nicht Star Wars. In Star Wars tanzen Leute nicht. In Star Wars sind Leute nicht betrunken. Und wenn du mir jetzt das pitcht, dann reizt mich das schon zu gucken, was macht denn Andor mit diesem Star Wars-Thema, wenn es tatsächlich mal so tief in die Charaktere reingeht. Also sonst ist ja jetzt, sag ich mal, Star Wars nicht so berühmt für seine tiefgehenden Charakterentwicklungen und so. Aber das interessiert mich jetzt erstmal vorsichtig.
Also ich habe schon das Gefühl, dass das in einem Jahr, was ja politisch sehr aufgeladen ist und in vielerlei Hinsicht sehr, sehr bitter und schlimm war, ist das die Serie, die sich am interessantesten und besten mit antifaschistischen Bewegungen auseinandergesetzt hat. Und das ist eine Sache, die man jetzt erstmal nicht bei Star Wars erwartet, weil Star Wars ja schon mit einer sehr starken Schwarz-Weiß-Palette spielt, mit da sind die Guten, da sind die Bösen und jetzt machen wir einen süßen Popcorn-Film daraus, wie das Gute gewinnt. Und das ist hier gar nicht so. Also wir merken bei Andor halt wirklich, wie viele Leute müssen sterben in der Hoffnung, irgendwann wird es mal besser. Es ist eine ganz bittere Serie, eine sehr bewegende Serie, eine unfassbar spannende Serie mit ganz vielen Heist-Momenten, Thriller-Momenten. Ich lege sie dir wirklich beim besten Willen ans Herz. Ich habe eigentlich von keiner Person gehört, die sie geguckt hat und danach nicht begeistert war. Es gab ein paar Leute, die so ein paar Folgen gebraucht haben, um reinzukommen, aber das ist ja manchmal so, aber es ist wirklich ein Banger. Und apropos Banger, natürlich der Track, über den können wir ja auch noch mal detaillierter reden. Du hast eben schon gesagt, du hast eben von diesen Chiptune-Sounds geredet. Ich finde auch, dass diese hohen Frequenzen irgendwie, die da reinkommen, alles, was da so ganz hoch spielt, das hat irgendwie was total Spaciges und irgendwie finde ich es sehr beeindruckend, weil dieser Track fittet richtig gut in so ein Star Wars Sci-Fi-Universum und hebt sich von der Clubmusik, wie wir sie hier kennen, ab. Gleichzeitig kenne ich aber auch Clubmusik von der Erde, sage ich mal, aus dem Hier und Jetzt, die auch versucht, super spacey zu klingen, aber die klingt nochmal ganz anders. Ich weiß nicht, irgendwie wurde das da schon so ein alternativer Sound so ein bisschen geschaffen, der es schafft, sich abzuheben und da reinzufitten, bei dem man aber auch Bock hat, dazu zu dancen. Und gleichzeitig, finde ich, ist der auch total aufgeladen. Ich finde, das klingt nicht wie der große Party-Song, bei dem man jetzt denkt, oh, jetzt habe ich eine good time. Vielleicht kommt das auch dadurch, dass die Musik durch diese Szene für mich so krass geprägt ist. Aber immer, wenn ich mir vorstelle, wie jemand gerade dazu tanzt, dann passiert in meinen Vorstellungen immer was Dramatisches oder die Person tanzt traurig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Person glücklich dazu tanzt. Ich weiß nicht, ja, wie es dir da geht.
Doch, verstehe. Es hat was Dringliches irgendwie auch. Es ist eine Musik, die einen nicht befreit, sondern eher eine Musik, die auch belastet klingt. Irgendwie doch. Ich spüre, was du meinst. Ja, sie schiebt dich irgendwo hin. Da muss was weg, da muss was raus. Vielleicht musst du es raustanzen, aber es ist nicht sorglos.
Ja, die Erlösung kommt außerhalb vom Dancefloor und nicht auf dem Dancefloor. Mhm.
Wie so oft.
Ja, gut. Ja. Ja. Ach Mirko, gut, ich hoffe, ich habe dich halbwegs angefixt, aber jetzt bin ich natürlich gespannt, was du hier als letzten großen Best-of-Track mitgebracht hast.
Also erstmal muss ich sagen, dass ich sehr zufrieden bin mit unserer Sendung. Ich glaube, für mich persönlich war das unsere beste Musikauswahl bisher und ich finde, damit können wir dieses Jahr doch sehr gut beschließen und frohen Mutes ins nächste Jahr gucken und hoffen auf weitere gute Filme, auf weitere gute Musik und Filmmusik und natürlich auch für uns und für euch da draußen auf ganz viel Glück und Freude im neuen Jahr. Deswegen wünschen wir euch jetzt schon mal einen guten Rutsch. Und diesen Rutsch orchestrieren wir jetzt mit dem Rutschschmeißer 2025. es ist auch ein Soundtrack. Es ist auch ein Lied aus einem Film. Das haben wir ja eigentlich sonst nicht so gemacht. Aber ich hatte ihn und er war gut, also was soll's. Und zwar bin ich auf den Film A Big, Bold, Beautiful Journey aufmerksam geworden. Ich weiß nicht, ob du da schon was von gehört hast vom Regisseur Kogonada. Und zwar
Joe Hisaishi hat den Soundtrack gemacht, oder? Dadurch habe ich davon gehört.
Sein erster amerikanischer Film, für den er einen Soundtrack komponiert hat. Und da dachte ich sofort, ah, das muss ja interessant sein. Hab mir den Trailer angeguckt und hab mich da so durchgecringed. Und der dauert nur 2 Minuten. Also ich habe ihn mir vorhin nochmal angeguckt. Und da fahren Colin Farrell und Margot Robbie im Auto und haben irgendwie so ein Cute Meet und romanticizen so ein bisschen miteinander rum. Und dann sagt Colin Farrell, ich liebe schöne Landschaften. Und Margot Robbie sagt, ich auch. Also ich glaube, auf diesem Level operiert der Film und geht dann irgendwie so in die Vergangenheit von den beiden und sie müssen dann lernen, wieder zu vertrauen und bla, irgendwie sowas. Also ein bisschen auch so ein Walter Mitty-Vibe von visueller Überforderung, aber ich vermute jetzt, da steckt nicht ganz so viel hinter. Im Soundtrack wiederum stecken schon ein paar schöne Tracks, es ist jetzt nicht Joe Hisaishis bester, würde ich sagen, aber er ist schon wie immer ganz schön. Es gibt aber zum Schluss ein Lied, das gesungen wird von einer isländischen Musikerin namens Lofey. Hast du schon mal von ihr gehört?
Nee.
Der neue Stern am Jazzhimmel hat mit ihrem Album Bewitched bei den Grammys 2024 den Preis für das beste traditionelle Pop-Gesangsalbum gewonnen und mit den Abrufzahlen bei Spotify für eben dieses Album ein Rekord für das beste Debüt eines Jazz-Albums in der Geschichte von Spotify. Und sie macht sehr, sehr schöne, sehr cleane Jazzmusik, die so ein bisschen auch immer nach Coffee House klingt, also es hat alles auch so ein bisschen so einen Nora Jones Vibe, aber nicht ganz so gebrochen, sondern wirklich sehr, sehr sauber auf eine Art und Weise, aber auch sehr, sehr gut, sehr, sehr schön, sehr klassisch, sehr süßlich, aber eben einfach gut. Und sie hat eben ja diesen Track The Risk zu dem Film A Big, Bold, Beautiful Journey beigetragen und der ist wirklich bittersweet und ich finde für das Loslassen des alten Jahres und das Begrüßen des neuen Jahres und vielleicht auch ja das Einlassen auf das ein oder andere Risiko im neuen Jahr, das sich lohnt, ist es genau der richtige Track, mit dem ich mich jetzt von dir, Charlie, und von euch, den Zuhörenden da draußen, für dieses Jahr verabschieden möchte.
Ja, wunderschön. Ich freue mich sehr drauf. Vielen Dank, dass wir hier schon jetzt so 6 Folgen zusammen dieses Jahr machen konnten, Mirko. Es war mir jedes Mal eine große Freude. Ich freue mich darauf, dass es nächstes Jahr weitergeht. Und natürlich auch nochmal vielen Dank an alle, die zugehört haben, an alle, die schon bei Spotify und Apple Podcasts und auf den anderen Plattformen bewertet haben. Wir sehen das alles und freuen uns sehr darüber. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr das immer noch gerne tun. Wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Es geht in eine kleine Weihnachts-Winterpause. Folgt uns einfach auf Instagram, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis dahin, jetzt gibt's noch einen Banger-Track von Mirko.